Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das uns in der heutigen Zeit, glaube ich, alle betrifft, nämlich Stress. Und dazu habe ich mir einen der gefragtesten Stressexperten überhaupt eingeladen. Und das Gespräch, das wir jetzt dann gleich führen, steht unter dem Motto: Stress dich richtig. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jakob Drachenberg.
Hi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Lieber Jakob, wir beide sind uns schon einmal begegnet. Es ist schon eine Zeit aus. Es war 2017, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. In München.
In München, ja.
Genau, ihr habt in München ein Event gemacht mit den Detox Rebels.
Ja.
Und einer meiner Mentoren, meiner ersten Mentoren im Bereich Ernährung, Christian Putscher, hat mir erzählt von diesem coolen Projekt und ich habe mir dann gedacht, das muss ich mir ansehen und war da total beeindruckt auch von dir und deinem Stressvortrag, weil du wirklich innerhalb kürzester Zeit einfach die Dinge auf den Punkt bringst. Und ja, ein paar Jahre später ist es soweit und wir dürfen heute einiges zum Thema Stress einfach weitergeben. Was bedeutet für dich Stress dich richtig? Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Was würdest du hier mitgeben gerne?
Ja, Stress dich richtig kann natürlich am Anfang ein bisschen provokant wirken, ist auch ganz bewusst so gewählt, ne, weil die meisten beim Thema Stress eher über Reduktion nachdenken oder sogar Stressvermeidung. Und ich glaube, Stressvermeidung ist nicht die Lösung, sondern sich mit dem eigenen Druck und der eigenen Anspannung und der eigenen Wichtigkeit. Für mich ist unser Stresslevel ein Thermostat für Wichtigkeit. Daran können wir ganz neutral ablesen, was uns wichtig ist. Alles, was uns wichtig ist, kann uns stressen. Alles, was uns scheißegal ist, ist uns scheißegal, wird nichts mit uns machen. Und sich richtig zu stressen bringt auch, da bin ich ja bei dir an der richtigen Stelle, bringt uns ins Empowerment rein, dass wir lernen, besser und gesünder, in Anführungszeichen richtig, für was auch immer, können wir gleich nochmal drüber reden, mit unserem Stress umzugehen und das wirklich als Kompetenz zu sehen und eigentlich in der Reihenfolge richtige Ernährung, da würden wir auch sagen, da gibt es eine Art richtige Ernährung für uns. Es gibt auch eine Art richtige Bewegung, ja, wie wir unseren Körper durch Bewegung in eine Position bringen, wo die Muskeln trainiert werden und die Sehnen und der einfach fit ist. Da würde man auch sagen, okay, es gibt eine richtige Art von Bewegung. Und danach kommt eigentlich genau in dieser Reihenfolge richtiger Stress oder sich richtig zu stressen. So, und das sehe ich darunter. Und es bringt natürlich auch ein paar Sachen mit sich, wo wir drüber nachdenken, die wir wirklich gestalten können, die in unserem Machtbereich liegen. Und dann, leider Gottes, ich wünschte, es wäre auch anders, ein paar Lebensthemen, wo wir sagen, ja, fuck, da kann ich wirklich nur über Akzeptanz, Integration und Annahme nachdenken und die Geschichte darüber verändern. Aber ich kriege die Realität, ich kriege die Vergangenheit nicht verändert oder auch wirklich meine Gegenwart vielleicht nicht verändert, weil Schicksalsschläge, Krankheiten etc. pp. Ich kann jetzt nicht mit einem Magic Trick am Ende sofort eine Lösung herbeirufen. Und dann geht's um Potenzialentfaltung und beides gleichzeitig. Einmal weg von den Themen, die wir nicht so gerne im Leben haben, vielleicht Überforderung, Müdigkeit, Niederlagen, Scheitern, vielleicht viele Sorgen etc. pp. Und auch hinzu, und das ist auch eine spannende Frage, wenn ich weiß, was ich nicht haben will im Leben, was will ich denn dann haben?
Genau. Weil oft weiß man sehr, sehr gut Bescheid, was gerade alles nicht gut läuft, was man nicht haben will im Leben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele sich noch gar nicht so oft die Frage dann gestellt haben, wie will ich es denn wirklich konkret haben?
Genau, und das ist ja auch die Frage, gehe ich auf eine Antikriegsdemo oder auf eine Friedensdemo?
Genau.
Ja, da sehen wir es ja genau. Bei dem einen ist es so, ich bin gegen etwas und bei dem anderen ist es, ich würde immer empfehlen, auf eine Friedensdemo zu gehen, Arbeit schöner klingt und das Wort Krieg nicht drin ist. Und so können wir es eigentlich auf super viele Lebensbereiche übertragen. Ne? Trete ich an dafür, um etwas zu vermeiden, um Niederlagen zu vermeiden, oder trete ich an, um zu gewinnen? Und das ist teilweise eine unterschiedliche Art, über Themen nachzudenken. Ne? Spiele ich, um nicht zu verlieren, oder spiele ich, um zu gewinnen?
Ja, stimmt. Was war dein persönlicher Wendepunkt oder was hat dich überhaupt auf diesen Weg gebracht, dass du sagst, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema Stress, ich gehe raus, ich gebe es weiter. Ich schätze, du hast auch eigene Transformationen in dem Bereich hinter dir. Und was hat dich zu diesem Thema gebracht?
Ja, meine Why-Story ist die folgende. Sie fängt an mit Leistungssport. Also ich habe 15 Jahre professionell Wasserball gespielt, dreimal deutscher Jugendmeister, Europapokal, U21-Europameisterschaft, jahrelang erste Bundesliga als Kapitän gespielt, tägliches Training, zweimal die Woche früh, bla bla bla. Also sozusagen Leistung, Disziplin, Motivation war mir ab der zweiten Klasse sehr nah und mein täglicher Begleiter. Und da habe ich gelernt, wenn ich was erreichen will, muss ich mich anstrengen. Mhm. Wenn ich was erreichen will, muss ich die Wichtigkeit erhöhen. Und wenn ich mein Ziel noch nicht erreicht habe, muss ich die Wichtigkeit einfach noch mehr erhöhen. So, und das klappte sehr, sehr gut bis zu einem Punkt. Da war ich schon mitten in meinem Psychologiestudium, war im fünften Semester und habe in Berlin an der Humboldt-Universität Psychologie studiert. Gar nicht, weil ich jetzt den großen Masterplan hatte, Stresscoach und gesunde Stressbewältigung anzugehen, sondern es war eher so ein bisschen Zufall. Ich war im Olympiastützpunkt Potsdam und da kann man sich, wenn man Kaderathlet ist, für Deutschland sein Studium aussuchen. Und dann dachte ich, ja gut, da mache ich mal was, was ich so nicht bekommen würde. Nämlich da braucht man einen 1-0er-Schnitt. HU, Psychologie in Berlin ist sehr begehrt. Dann dachte ich, ja geil, dann mache ich das mal. War eigentlich Zufall. Am Ende hat sehr viel Sinn ergeben zum Thema Connecting the Dots, weil 2012 kam die erste Depression in mein Leben und hat mich richtig weggekickt. Also wirklich Scham, Schuld, komplett in der Depression gefangen, Psychiatrie, Psychotherapie, komplette Hoffnungslosigkeit und auch das ganze Thema, die erste fette Lebenskrise so zu haben. Und was habe ich probiert? Ich habe probiert, mich noch mehr anzustrengen und noch mehr die Wichtigkeit zu erhöhen und eigentlich alle Leistungssportmuster probiert draufzupacken. Da war aber nicht viel, sondern ich war halt einfach krank. So, und dann nach 6 Monaten war ich Gott sei Dank wieder gesund. Und dieser Wendepunkt ist immer noch mein Warum für alles das, was ich mache rund um das Thema Stress sich richtig und gesunde Stressbewältigung. Nämlich das Verständnis oder auch das Erleben, wie unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Gefühle uns wirklich krank machen können und fesseln können in Zuständen, die wir nicht haben wollen, wo es auch gefährlich und lebensgefährlich werden kann, körperlich oder auch psychisch. Und dass man daran in dem Moment in der Psychotherapie arbeiten kann und dass die eigenen Gedanken uns auch gesund machen können. So. Und in diesen 6 Monaten Depression habe ich auch so den gesellschaftlichen Vorhang der Oberflächlichkeit zur Seite geschoben, weil ich dachte in erster Instanz, ich bin jetzt der einzige, in Anführungszeichen, Loser, der sein Leben nicht im Griff hat und der mit den einfachsten Themen überfordert ist, der nach 5 Minuten sich nicht mehr in der Uni konzentrieren kann, der keinen Bock mehr hat auf Menschen und teilweise auch Angst hat, Menschen zu begegnen, weil ich nicht mehr wusste, wie Smalltalk funktioniert, weil ich so in der Depression gefangen war. Und dann habe ich verstanden, okay, ganz viele Leute kommen zu mir und erzählen von ihren Krisen aus der Vergangenheit. So, dann dachte ich, ist ja interessant, dass ihr jetzt alle damit um die Ecke kommt. Ja, ich dachte irgendwie, gefühlt alle sind nur erfolgreich und alle kriegen das hin, was sie haben wollen im Leben. Dem ist nicht so, was ja irgendwie auch eine sehr menschliche und verbindende Komponente mit sich bringen kann. Und dann bin ich raus und dachte, okay, wie kriege ich jetzt die beiden Welten miteinander verbunden, nämlich das Thema Gesundheit und das Thema Leistung? Und mir war schon klar, die Lösung liegt jetzt nicht in Anti-Stress. Da mal wieder das Thema dagegen, ja, sozusagen gegen etwas sein, bedeutet ja auch, wenn es mein Stress ist, mein Sympathikus, mein Stresssystem, meine Stresshormone, meine Bedeutung, meine Bewertung, die ich rausgebe, meine Erwartung. So, dann kämpfe ich ja gegen mich selber. Wenn ich jetzt sage Anti-Stress, dann bekämpfe ich mich ja selber, weil ich bin mein eigener Stress, weil es findet in meinem System statt. So. Klar gibt es auch von außen Sachen, die mich stressen, mit denen habe ich nichts zu tun, aber ganz, ganz viel liegt halt bei uns, weil der Stress wird in uns ausgelöst, einfach durch Stresshormone, durch Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung und durch Prägungen, durch Glaubenssätze, durch Gene, so. Und dann wusste ich, okay, Anti-Stress kann nicht die Lösung sein und ich komme nochmal auf den Ernährungsvergleich. Wenn jemand Probleme mit Ernährung hat, geht er auch nicht zum Anti-Ernährungstraining und sagt, Ernährung ist das Problem, Ernährung macht mich krank, ich höre jetzt auf, mich zu ernähren. Das ist nicht die Lösung, sondern die Person muss lernen, am Ende den gesunden Umgang mit Ernährung sich anzugucken. Und genau das Gleiche beim Stress. Und ich wusste auch, dass Ziele und Erwartungen und Wichtigkeit und Bedeutung was total Erfüllendes haben kann. Ja, das habe ich im Leistungssport erlebt. Ich fand es total genial, ein Ziel zu haben, dafür täglich zu arbeiten und als Team zu spielen, um zu gewinnen, durch Niederlagen, durch Siege durchzugehen und einfach gemeinsam Erfahrungen zu machen, angetrieben in Anführungszeichen von Zielstellungen. Ne? Sei es, wir wollen irgendwie einen Titel gewinnen, deutscher Meister werden, Europapokal spielen, ich will Nationalmannschaft spielen etc. pp. Und ich hatte dann aber auch gelernt, dass wenn es zu wichtig wird und zu viel Bedeutung hat und uns wirklich überfordert und überbordend wird, dann ist es wieder kontraproduktiv für die Zielerreichung, für unsere Gesundheit und für unsere Energie. Und dann habe ich nach einer Brücke gesucht zwischen Gesundheit und Leistung. Und die Brücke, auf die ich gestoßen bin, ist unser Umgang mit Stress. So, das ist gesunde Stressbewältigung oder auch stressig richtig. Dann habe ich meinen Abschluss in Psychologie gemacht und mich parallel im letzten Semester auf die Selbstständigkeit vorbereitet, meine Homepage programmiert bei WordPress ganz rough und bin dann 2015 nach einer Trainerausbildung in die Selbstständigkeit gestartet. Das heißt, jetzt sozusagen bald schließt sich das 10. Jahr ab und ich gehe ins 11. Jahr. Eine Dekade schon gesunde Stressbewältigung. Und das ist die Story, wie sie angefangen hat. Und im Kern ist das Warum immer noch das Gleiche. Natürlich angefüttert von weiteren eigenen Erfahrungen, so, die ich gemacht habe. Oder auch Kunden und Kundinnen-Erfahrungen. Aber was ich weitergeben will, ist eine ordentliche Portion Hoffnung. Eine ordentliche Portion Perspektive. Ich kann es einfach lernen. Ich kann nicht alles lernen. Ja, ich bin jetzt sozusagen nicht der, der sagt, pass auf, es ist alles dein Thema und du kannst es innerhalb von ein paar Wochen lernen. Manchmal ist der Prozess einfach ein bisschen länger. Aber selbst wenn du nur 50% den Umgang verbessern könntest, dann lohnt es sich doch loszugehen und für dich einzutreten und in die Reflexion zu gehen und dir Wissen anzueignen über deinen eigenen Stress, um dieses innere Feuer für dich zu nutzen und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass es dir die Bude abfackelt.
Yes. Du hast ja gesagt, also auch im Vorgespräch, ich habe gesagt, Jakob, was ist dir auch wichtig zu transportieren? Und du hast das jetzt gerade auch erwähnt, Stress und den Umgang mit Stress kann man lernen. Was wären da aus deiner Sicht einmal die wichtigsten Punkte? Und natürlich, ich denke mal, du hast das auch ausführlich in deinem Buch beschrieben, Stress dich richtig. Was wären so diese ersten Steps, die man gehen kann?
Ja. Der wichtigste erste Schritt ist erstmal das zu glauben, dass man es lernen kann. Das ist wirklich die größte Hürde. Weil viele Leute in der, und das ist ja auch dein Thema, ne, in die Proaktivität gehen, für sich selber eintreten, ein fettes Ja für sich selber rausgeben. Und wenn ich dann selber glaube, dass ich das lernen kann, dann kann ich es probieren. So, und dann komme ich von der Reaktivität in die Proaktivität und dann geht's eigentlich los. Das heißt, die wichtigste erste Hürde ist zu sagen, ich kann es lernen und jetzt lege ich mal los und probiere es. So, danach ist der nächste Schritt, dass wir drei Ebenen haben und diese drei Ebenen habe ich mal zusammengefasst in der Drachenberg-Methode und es fängt an mit dem Ziel von gesunder Stressbewältigung oder Stress dich richtig, nämlich dem optimalen Stresslevel. Und das optimale Stresslevel ist ganz easy runtergebrochen. Immer nur die Frage, hilft mein aktuelles Stresslevel mir, meine selbstgewählten Ziele zu erreichen? Und wenn ich mehr Stress raufgebe, habe ich dann einen größeren Nutzen für mein Ziel oder klaut es mir vielleicht Nutzen? So, oder wenn ich ein bisschen Stress reduziere, ein bisschen Wichtigkeit rausnehme, nicht komplett, nur ein bisschen, werde ich dann lockerer, leichter, entspannter, steigt meine Lebensfreude und meine Lebensqualität. Das heißt, es geht darum, sich damit zu beschäftigen, was sind eigentlich meine Ziele im Leben, wie viel Wichtigkeit und Bedeutung habe ich da drauf und auch wie viel Stress und brauche ich mehr oder weniger Stress. Es gibt ja manchmal auch Lebensthemen, da brauche ich ein bisschen mehr Wichtigkeit und Bedeutung, weil ich davon profitieren würde zum Thema Selbstfürsorge, vielleicht Sport, zum Thema Ernährung, zum Thema zwischenmenschliche Beziehung im Privaten oder auch sozusagen sich um die eigene Beziehung zu kümmern etc. pp. Das ist der sozusagen ganz oben in der Drachenberg-Methode das Ziel, was wir immer wieder haben. Und ich komme wieder zum Ernährungsvergleich. In der Ernährung ist es ja das Gleiche. Wie viel muss ich essen und was muss ich essen, um mein Ziel zu erreichen? Abzunehmen, zuzunehmen oder mein Gewicht zu halten? Und wir können immer wieder dieselbe Logik eigentlich übertragen auf den Stressbereich. Danach kommt die Frage, wie finde ich einen Rhythmus? So, und das ist kein Takt, sondern ein Rhythmus. Was ist der Unterschied zwischen Takt und Rhythmus? Ein Takt ist eine Wiederholung ohne Abweichung und ein Rhythmus ist eine Wiederholung mit Abweichung. Das Leben bringt einfach ab und zu mal Abweichungen und in Anführungszeichen Störungen oder Anpassungen mit sich. Das heißt, wie finde ich meinen Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung? So, wenn ich das ausbalanciere, dann merke ich, dafür ist mein Stresssystem gebaut. Für einen Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung. Kurzfristiger Stress, super empowernd, kann uns krass motivieren, schenkt uns Fokus, schenkt uns Energie. Chronischer Stress, dafür sind wir nicht gebaut, definitiv nicht. Macht uns einfach langfristig krank und verkackt uns unsere Lebensfreude. Das heißt, wie komme ich in einen Rhythmus rein, in ein Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung? Was wir dafür brauchen, ist Stressabbau. Das heißt, die meisten haben wahrscheinlich die Herausforderung, dass sie zu angespannt sind und in die Entspannung kommen wollen. Und dann liegt man manchmal auf der Couch und stellt fest, eigentlich will ich mich entspannen, aber ich komme nicht in die Entspannung rein. Und was viele am Anfang vergessen, und deswegen, wenn wir darüber nachdenken, ich will lernen, besser mit Stress umzugehen und meine Stresskompetenz stärken, dann geht es darum, Stressabbau zu etablieren. Weil Stressabbau ist der Weg zur Entspannung. Es ist quasi die Bedingung für Entspannung, dass dein Nervensystem dir abnimmt, dass es in Sicherheit ist. Und dass es jetzt gerade erstmal nichts so Bedeutendes und Wichtiges gibt, dass du in den Kampf- und Fluchtmodus gehst, sondern wirklich in die Entspannung. Welche drei Arten von Stressabbau gibt es? Es gibt mentalen Stressabbau, Akzeptanz und Annahme mit dem Satz, es ist jetzt, wie es ist und vielleicht mag ich es nicht, wie es ist, aber ich kann es annehmen und akzeptieren und höre erstmal für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden auf, dagegen anzukämpfen. Ja, später kann ich dann wieder in den Widerstand gehen und probieren, es irgendwie aufzulösen. Dann gibt es körperlichen Stressabbau, indem wir ganz platt einfach Kampf- und Fluchtmodus simulieren. Ja, da sind wir evolutionär einfach noch gefühlt wilde Tiere. Das heißt, wenn wir eine halbe Stunde rennen, sind wir danach entspannter als vorher. So, wenn wir eine halbe Stunde boxen, sind wir danach entspannter als vorher. Weil unser Nervensystem denkt, ach krass, ich habe gerade gekämpft oder bin geflüchtet und jetzt stehe ich unter der Dusche. Das heißt, ich darf mich jetzt entspannen. Wir bauen dadurch Stresshormone ab. Und ein sehr spannendes Thema, emotionaler Stressabbau. Das heißt, wenn wir ins Fühlen kommen und einen Raum finden für unsere Gefühle und unsere Gefühle benennen, ausdrücken und vielleicht auch anderen Menschen in psychologischer Sicherheit mitteilen. So, und dann vielleicht, wenn wir Sorgen haben, die Sorgen ausdrücken. Oder wenn wir wütend sind, die Wut sozusagen spüren und dann irgendwas umwandeln, vielleicht in Bewegung oder so, ne? Oder jetzt mal, ohne dass wir jetzt Leute fertig machen, aber Leute vielleicht mitteilen, dass wir wütend sind, dass wir verletzt worden sind, dass ein Bedürfnis von uns übergangen worden ist, etc. pp. Oder wenn wir traurig sind, dass wir vielleicht weinen. Und das kennen wir auch alle. Wenn wir traurig sind und wirklich weinen, dann sind wir danach entspannter als vorher, weil wir einen emotionalen Ausdruck gefunden haben. Und das ist emotionaler Stressabbau. Und dann, letzte Ebene in der Drachenberg-Methode, sind eigentlich die drei Hebel für gesunde Stressbewältigung. Unsere Wahrnehmung, das heißt, sprich etwas für wahrnehmen, worauf richte ich meinen Fokus? So, welche Informationen lasse ich rein in mein System? Nummer 2, Bewertung. Nichts im Leben hat eine eingebaute Bedeutung oder Bewertung. Wir verleihen den Dingen, die wir denken, die wir fühlen, die wir sehen, die wir wahrnehmen, verleihen dem Ganzen eine Bedeutung und Bewertung. Das sehen wir daran, dass vielleicht eine Sache gesellschaftlich passiert und 100 Leute haben vielleicht 100 verschiedene Meinungen darüber. Ja, weiß nicht, Bundestagswahl oder irgendwie eine politische Wahl. Manche freut es, manche finden scheiße. Manche haben gar nicht mitbekommen, dass es eine Wahl gibt. Das heißt, die haben es noch nicht mal wahrgenommen. Und es gibt einfach unterschiedliche Geschichten, die wir uns darüber erzählen. Und wenn wir an diese Geschichten rankommen, machen wir einen großen Schritt Richtung Selbstwirksamkeit und Richtung Einstellen von unserem Stresslevel. Dann ist nämlich die Frage, welche Geschichte muss ich mir über die Situation erzählen, dass ich mein Stresslevel auf ein Niveau kriege, wo ich diese Energie nutzen kann, um meinen Zielzustand herzustellen. Und Nummer 3 ist dann sozusagen der dritte Hebel meiner Entscheidung. Von kleinen Entscheidungen, was esse ich, was, weiß nicht, gucke ich, mit wem rede ich, mit wem verbringe ich meine Zeit, was arbeite ich, wo wohne ich, etc. pp. Da kann ich eine Menge beeinflussen. Manche können es ein bisschen mehr beeinflussen, weil sie privilegierter sind und einfach mehr Auswahl haben. Es gibt manchen, da traue ich mich auch nicht von Wahlmöglichkeiten zu erzählen, weil die halt super eingeschränkt sind. Also in Verhältnissen vielleicht auch weltweit geboren sind, da gibt es nicht viel Wahlmöglichkeit. Gar keine Privilegien, keine Ressourcen, abgefuckt, komplett in Armut. Ne, da wäre es jetzt ein anderes Thema. Aber ich sag mal hier, Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir doch überdurchschnittlich privilegiert, haben überdurchschnittlich viele Wahlmöglichkeiten. Und demzufolge sind meine Entscheidungen im Leben natürlich auch ein großer Hebel. So, und das insgesamt nennt sich Stresskompetenz. Und ja, dann kann ich mir eigentlich das raussuchen, was ich irgendwie vielleicht am attraktivsten finde oder wo ich denke, das ist der größte Hebel. Und dann geht's los.
Yes, und es geht nicht darum, dass man jetzt von heute auf morgen alles anders macht, sondern das sind einfach viele Schrauben, die du jetzt verraten hast, wo man sagt, okay, wo kann ich ein bisschen drehen, und man wird auch dann auch gleich einen Effekt spüren. All das, was du jetzt gerade erzählt hast, war, ich hätte da so viel zu sagen dazu, so viel zu fragen dazu. Wir könnten da 10 eigene Podcasts machen. Ich möchte einfach auf ein paar Dinge eingehen aus meiner eigenen Erfahrung. Zum Beispiel, du hast auch von einem Rhythmus gesprochen, ja, dass es nicht immer vielleicht diese hohe Anspannung ist. Bei mir selber jetzt gerade, wir nehmen heute auf Ende April, diese Zeit im April ist bei mir meistens sehr durchgetaktet. So März zieht es an, April ist Hardcore, Mai auch noch und dann wird es wieder ruhiger. Also bei mir ist es nicht dieses typische 9-to-5, sondern eben auch selbstständig Unternehmerin. Und gerade so März bis Mai oder September bis November ist immer High Season. Und habe ich letztes Jahr schon festgestellt, jetzt auch gerade wieder viel unterwegs. Und das sind viele Dinge, die du eben jetzt gerade gesagt hast, die ich dann so automatisch mache. Ich nehme das ganz bewusst wahr, was ist los. Und bei all dem, was du auch gesagt hast, ist so diese Wahrnehmung von sich selbst ganz wichtig, dass man auch wahrnimmt, wie geht's mir, was denke ich, was fühle ich. Und eins zum Beispiel ist auch, was du jetzt gesagt hast zum Thema Bewertung, wo ich mir heute auch gedacht habe, wie bewerte ich gerade die Situation? Und ich habe das heute auch einer Kundin mitgeteilt, bei der es auch gerade dynamisch ist, weil ich gesagt habe, die Wahrheit ist ja, es stresst uns ja mehr, weil wir der Situation jetzt ja auch gerade eine Bewertung geben, dass wir uns denken, es sollte gerade ein bisschen anders sein, zum Beispiel. Alleine wenn ich das annehme, dass ich sage, hey, das ist jetzt gerade einfach so der Alltag und es sind ja viele tolle Dinge, die gerade passieren. Nachher kommt der freie Tag und somit, wenn ich nicht im Widerstand gehe und mir erzähle, es sollte jetzt anders sein, alleine da ist schon eine Entspannung, die ich merke. Dann habe ich zum Beispiel mit meiner Kundin heute Morgen, ich mache ja noch ein paar Personal Trainings, nicht mehr viel, aber ein paar, habe ich einfach so 10 Minuten morgens heute vorm Training so ein Upper Body Stretching gemacht, weil ich hatte echt das Gefühl, ja, da ist dieser Stress auch im Fasziensystem. Und da ging es jetzt gar nicht um volle Powerbewegung, sondern einfach mal kleine Movements. Und nach diesen 10 Minuten hat sie schon gesagt, es fühlt sich an wie Geburtstag, Ostern und Weihnachten gleichzeitig. Und das hat auch wieder gezeigt, dass so kleine Sachen, so kurze Sachen zwischendurch einfach schon wieder so viel, ja, Erleichterung bringen. Dann aber auch das Training. Da gibt es bei mir auch so eine Geschichte von früher. Ich war Piloxing-Trainerin, habe Ausbildungen gemacht und so weiter, bin teilweise den ganzen Tag in einem Seminarraum gesessen, war total fertig am Abend und wollte nur noch auf die Couch. Und dann war es aber so, ich hatte einen Piloxing-Kurs. Ich weiß nicht, kennst du Piloxing?
Nee.
Piloxing ist so ein richtiges High-Intensity-Workout mit Boxen, mit Pilates, mit Tanzen und wirklich High-Intensity mit totaler Techno-Musik und so. Und ja. Ich habe das mehrfach erlebt. Ich saß im Auto, dachte mir, wie soll ich jetzt diesen Kurs machen? Ja, ich bin ja Trainerin, ich kann es nicht absagen. War dann dort, bin auf der Bühne gestanden, habe das Workout gemacht und jedes einzelne Mal, als ich dann zurückgefahren bin, habe ich mich so energiegeladen gefühlt und habe gemerkt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du vorhin gemeint hast, diesen Kampf-Flucht-Modus aktivieren, dass ich so aufgeladen bin und diesen Unterschied gemerkt, du glaubst vorher, du bist so fertig, aber dann bewegst du dich und auf einmal fühlst du dich ganz anders und es ist eine andere Stressbewältigung. Weil viele glauben ja oft, ich muss jetzt mehr vermeiden, ich muss mich körperlich auch entspannen, was ja auch oft eine wichtige Handlung ist. Aber manchmal ist es das andere. Und ich habe vor kurzem, glaube ich, bei dir in der Story auch gesehen, dass du gesagt hast, ich mache da immer Liegestütz und danach geht es in die Entspannung. Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu? Mhm.
Ja, ich mache seit Jahren einfach täglich 100 Liegestütze. Einmal 33, einmal 34, einmal 33. Dauert netto 1,5 Minuten. Okay. Ja, dazwischen habe ich vielleicht, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten Pause. Und ist es kacke? Also ich mag es nicht so, weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann den Punkt habe, wo mein Körper sagt, ach geil, so 100 Liegestütze wären jetzt eigentlich das Niceste. Aber er bedankt sich danach immer. So. Und es tut mir einfach unglaublich gut und es gibt dafür auch eigentlich keine Ausrede, weil es kostet einfach keine Zeit. So, es kostet nur Überwindung. Mhm. So, und das kann ich aus dem Leistungssport ganz gut, dass ich mich überwinde und das mache. Und es summiert sich einfach so unglaublich geil, ne? Es ist das Prinzip der Minimalkonstanz, dass ich 100 mal 365 sind einfach über 36.000 Liegestütze pro Jahr. So. Und das ist doch geil. Wenn ich jetzt sozusagen am 31. Dezember zurückgucke, habe ich über 36.000 Liegestütze gemacht. Und das natürlich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Das heißt, Prinzip der Minimalkonstanz. Was kannst du dir Kleines aussuchen, was du kontinuierlich wiederholst, wo du im Alltag eigentlich keine Ausrede hast? So, das heißt, das würde ich empfehlen. Das müssen jetzt nicht Liegestütze sein. Das ist für mich halt was Geiles, weil ich mich danach cool fühle. Ich fühle mich selbstbewusster. Es ist ein kleiner Stressabbau und ich mag das auch einfach, wenn ich trainiert bin. Es kann aber auch, weiß ich nicht, eine Minute Planken sein. Das können 10 Kniebeuge sein am Ende. Dann hat man über 3000 Kniebeuge gemacht am Jahr. Also man muss sich immer diese längere Achse hervorrufen. Und nochmal hervorrufen, dass die wenigsten Sachen privat und beruflich erfolgreich entstehen, dass wir einmal richtig powern, sondern es geht um Kontinuität. So, in ganz vielen Sachen. In privaten Beziehungen, in Freundschaften, im Beruf, gesundheitlich, es geht um Kontinuität. Das heißt, Prinzip der Minimalkonstanz, kann man sich einmal im Stressabbau rauspacken und dann sagen, okay, was hilft mir da eigentlich, meinen Stress abzubauen? Ich mache da 100 Liegestütze und bei der Wahrnehmung kann man das genauso machen. Ja, ich habe auch schon seit über 10 Jahren, mache ich täglich 4 Minuten Dankbarkeit. Weil ich mich irgendwann mal gefragt habe, wie viele Minuten muss ich eigentlich pro Tag meine Wahrnehmung auf Dankbarkeit richten, damit am Ende des Jahres 24 Stunden rauskommen. Weil das fand ich irgendwie ganz cool, so einen ganzen Tag. Ne? Und die sozusagen mathematisch ist es ganz einfach. Man nimmt sich einen ganzen Tag, 24 Stunden, und teilt den durch 365 Tage. Und da kommen genau 4 Minuten raus. Das heißt, Alles, was wir 4 Minuten machen pro Tag über ein ganzes Jahr, summiert sich zu 24 Stunden. Jetzt kann man sich mal drüber nachdenken, was man täglich alles so 4 Minuten macht oder 8 Minuten macht oder 12 Minuten macht oder 16 Minuten macht oder 40 Minuten macht. So, ist genau dieselbe Regel. Und die kann man ja auch für sich spielen lassen. Und Dankbarkeit kennen wir von ganz vielen Urvölkern oder auch Religionen. Ne? Und die Regel ist da, eigentlich ist es so eine Kombination aus, wenn man sich Gebete anguckt, eigentlich in allen Religionen, dann startet es mit, ich bedanke mich für das, was ich habe, und dann habe ich einen Wunsch frei. Ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, der sozusagen religiös ist, aber so habe ich sozusagen wahrgenommen. Ne? Dafür bedanke ich mich, lieber Herr, liebe Frau, auch was immer man glaubt. Und dann und dafür bete ich jetzt gerade. So, ne? Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombination, dass wir sagen, ich darf schon Ziele haben, aber im besten Fall nicht aus Mangel, sondern aus der Fülle. Dass ich weiß, was ich habe, wofür ich dankbar bin. Und das ist auch ein Muskel, den ich trainieren kann, indem ich mir 4 Minuten pro Tag, ich habe es jetzt gerade hier vor unserem Podcast-Interview gemacht, ich hatte meine Tochter in der Trage, ungefähr 1 Stunde, da hat sie geschlafen und dann habe ich in mein Handy einfach 4 Minuten das eingetippt, wofür ich dankbar bin. So, genau das gleiche Thema wie bei Liegestütze. Habe ich da immer Bock drauf? Zu 80% nein. So, weil ich denke, oh, Alter, jetzt voll anstrengend und irgendwie so, ich will lieber auf Instagram und LinkedIn und YouTube irgendwas machen, ne, weil es sozusagen eher Fastfood-Informationen sind. Immer wenn ich es gemacht habe, 4 Minuten, finde ich es einfach cool. So, ne? Und man hat ja auch so eine Art Dankbarkeitstagebuch wirklich, wo man da mal nachgucken kann. Ne? Wenn man das ein Jahr macht, kann man sich am 31.12. mal angucken, wofür war ich dann dankbar, wenn man es heute machen würde, am 30. April. Ne? Da hat man eigentlich ein kleines Tagebuch, was man irgendwie führt. Auch da Wahrnehmung etwas für Wahrnehmen. Ich stelle mir das immer so vor, dass man in der Stressbewältigung 2 Ebenen optimieren sollte. Und man kann sich das wie so eine Küche vorstellen, in der gekocht wird. Meinetwegen irgend so ein Sternerestaurant oder so. Was sind die 2 Hebel, die man optimieren kann? Die Zutaten und was man mit den Zutaten macht. Das heißt, wenn ich jetzt da die besten regionalen, frischen, biologisch übel schmackhaften Zutaten habe, dann muss ich da gar nicht mehr so geil kochen können. Dann muss ich irgendwie noch schön anrichten und das rausschicken und das war's. Wenn ich jetzt aber da total, weiß nicht, abgelaufene Zutaten, die gar nicht schmecken, die total eklig sind, dann werde ich da übelst Probleme haben, was Schönes draus zu zaubern. Und genauso ist es ja mit den Informationen. Es sind ja nur Informationen, die unseren Geist Information bringen. Ne? Das gibt ja auch diesen schönen Spruch, die Qualität von deinem Leben ist gekoppelt an die Qualität von den Fragen, die du stellst. Mhm. Wenn du dir die Frage stellst, wofür bin ich dankbar, was will ich, was tut mir gut, was sind meine Bedürfnisse, wird das den Geist anders Informationen bringen, weil es ja gewisse Informationen mit sich bringt, als wenn ich mir die Frage stelle, wer könnte was Schlechtes über mich denken? Mhm. So, oder wo bin ich noch nicht gut genug? Oder wo habe ich verkackt? Oder wo bin ich schlecht? Oder wo gib mir doch mal Informationen, warum ich ein Versager bin, zum Beispiel. Ja. Ja, da werde ich auch irgendwas finden. Und dann haben wir den nächsten Spruch, die Fliege findet immer den Scheißhaufen auf der Wiese und die Biene halt immer die Blumen.
Ja.
So, und beides ist da und beides ist auch in unserem Leben. Sachen, die wir nice finden, Sachen, die wir schön finden, Sachen, auf die wir stolz sind, die uns Energie geben, für die wir dankbar sind und 100%ig Themen, die finden wir nicht geil. So, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, da haben wir irgendwas verkackt, da sind wir auch nicht stolz drauf. So, und wenn beides da ist, dann bedeutet das gar nicht, in die toxische Positivität zu gehen und die Sachen, die wir nicht so nice finden, auszublenden. Ja, das wäre wieder eine Vermeidung und ein Wegrennen vor der eigenen Menschlichkeit und Verletzlichkeit, sondern auch diese Menschlichkeit und sich selber zu umarmen, dass wir halt gewisse Dinge einfach in uns haben, die sich nicht so easy ändern lassen und die auch einfach zu unserem Leben dazugehören und zu unserer Vergangenheit und zu unserer Lebensgeschichte einfach dazugehören und trotzdem reinarbeiten mit dem Prinzip der Minimalkonstanz, dass man die Wahrnehmung wenigstens 4 Minuten am Tag auf die Dinge richtet, die man haben will. So, und das ist genau immer die spannende Sache. Das ist im Stresscoaching, was ich immer wieder in der Stresscoaching-Ausbildung vermittle, das ist so eine Art Rückwärtsfrage. Das heißt, ich will erfolgreicher sein, dann kann ich mit der Frage starten, wo bin ich denn schon erfolgreich? ich will gesünder sein, dann würde ich gern mit der Frage starten, wo bin ich denn schon gesund? Ich würde gern mehr lachen in meinem Leben, da würde ich mit der Frage starten, wo lache ich denn schon? Dann, das heißt, wir starten nicht aus dem Gefühl, dass wir gar nichts davon haben, was meistens nicht stimmt, sondern aus der Ressource, dass davon, und sei es nur ein bisschen, einfach auch schon da ist, wo wir aufsetzen können. So, und darum geht's mit der Wahrnehmung.
Ja, und du hast jetzt auch eben erzählt, deine Liegestütze oder auch deine Dankbarkeit, dass dir nicht immer danach ist, aber du machst es, weil du weißt ja den Effekt. Das heißt, du hast Referenzerlebnisse gesammelt, indem du es wieder und wieder und wieder getan hast, und somit ist die Überwindung schneller da, weil du ja weißt, okay, was habe ich denn hinten nach? Da spanne ich nochmal den Bogen zurück zu meiner Story, eben mit diesen Piloxing-Stunden. Ich habe das ein paar Mal erlebt, immer wieder dasselbe, ich bin müde, wie soll ich das jetzt machen? Ich habe die Stunde gemacht, bin zurückgefahren, war voller Energie. Und je öfter das war, desto schneller bin ich da rausgekommen, weil ich wusste, okay, ja, passt, ich bin müde, ich weiß schon, ich muss mich jetzt überwinden, aber ich weiß auch, hinten nach geht es mir wieder richtig gut. Das heißt, je öfter du die Dinge wiederholst, desto leichter fällt es dir auch. Du bist ja ganz viel auch in Firmen unterwegs und vor allem in ganz, ganz großen Konzernen auch, und darfst dort Mitarbeiter begleiten, bist auch Keynote-Speaker dort, ich weiß nicht, machst wahrscheinlich auch Workshops und so. Was fällt dir in Firmen auf? Was für Sätze hörst du zum Beispiel öfters von Führungskräften, oder was sind hier die Hauptthemen?
Die Hauptthemen sind am Anfang ein Bewusstsein für das Thema Stress zu schaffen, mhm, und die Balance herzustellen zwischen Themen, die gerade einfach so sind, ne? Große Unternehmen, DAX-Konzerne, performancegetriebene Unternehmen sind halt einfach kein Ponyhof. Mhm, ja. So, das muss man wissen. Wenn man Lust hat auf Pipi Langstrumpf und ich will von morgens bis abends das machen, was ich machen will, dann muss ich entweder selbstständig sein oder kann auf alle Fälle da nicht arbeiten. Weil es gibt gewisse Deadlines, es gibt Anforderungen, weiß nicht, Performance wird gemessen, etc. pp. Das heißt, die Balance zwischen die Bedingungen, so wie sie sind die immer die geilsten? Nein, in keine Company der Welt ist alles positiv und alles cool. Gerade wenn es sozusagen sich um Aktien- oder börsennotierte Konzerne handelt. Die haben halt einfach einen Quartalsdruck. So. Und den Sachen, die ich beeinflussen kann. Und darum geht es, diese Balance herzustellen. Was darf ich akzeptieren? Was darf ich integrieren? Was darf ich annehmen? Und was gehört einfach zum Deal dazu? So. Und wo sind die Themen, die ich verändern kann? In mir, in meiner Art, wie ich arbeite, wie ich die Arbeit bewerte, wie ich die Arbeit wahrnehme, in meinem Privatleben, in meiner Ernährung, in meinem Sport, in meinem Ausgleich, in meinen Bedürfnissen, in meinen Träumen, in meinen Sehnsüchten, in meiner Menschlichkeit, in meiner Verletzlichkeit, in meiner Gelassenheit, in meiner Leichtigkeit. So, und da wird hundertprozentig irgendwas übrig bleiben. Das heißt, Nummer eins geht es darum, weil manchmal so ein Schwarz-Weiß-Denken herrscht. Ja, da von wegen, ja, das Stressbewältigung lohnt sich hier eh nicht, weil wir haben von morgens bis abends Stress. Mhm. Es kann sein, dass ihr ganz viel Stress habt, würde ich sogar auch mitgehen, dass es nicht easy ist, was ihr da macht. Aber eins ist größer als null. Was wäre denn, wenn wir einfach erstmal nur 5-10% optimieren, den Umgang mit Stress, unsere Wahrnehmung, Stressabbau, probieren, auch 10% nach oben zu bekommen und vielleicht in unserem Team das Stressbewusstsein erhöhen, dass wir das normalisieren. Damit meine ich gar nicht resignieren, sondern uns Schulter an Schulter in die Verbindung bewegen, dass wir alle Menschen sind, die manchmal Herausforderungen auch abseits des Jobs haben, die wir vielleicht auch teilen dürfen, wo wir Verständnis für bekommen und wo unser Team auch versteht, jeder gibt hier das Beste. So, das ist ja schon mal eine schöne Grundannahme. Es kann sein, die eine Person pflegt die Eltern. Die eine Person hat einfach 3 Kinder. Bei dem anderen ist der Partner, die Partnerin erkrankt seit 2 Monaten. Die hat einfach eine andere Belastung, so die Person. Die andere Person hat chronische Migräne oder übelst Probleme gerade mit Kopfschmerzen. So. Und das ist natürlich individuell. Und in einem Team psychologische Sicherheit herzustellen, ist ein höchst spannendes Thema. Mhm. Es wurde gemessen, woran hängt Innovation und Performance, auch in Teams. Und da ist einer der größten Faktoren psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist, dass ich mich so angenommen fühle, wie ich bin. Und nicht Angst habe, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich einfach so, wie ich bin, durch den Alltag laufe, dass ich keine Angst habe, aus der Gruppe rausgeworfen zu werden. Weil eine Angstkultur ist natürlich ein großer Stressfaktor. Und das fängt in kleinen Teams an, so mit psychologischer Sicherheit. Das ist ein großes Thema. Und dann natürlich auch die Frage, wo gibt es große Veränderungen? Und es gibt, erinnere ich mich noch sehr gut an die Psychologie-Vorlesung dazu, in Unternehmen gibt es zwei große Hebel. Einmal Verhältnisoptimierung, das heißt das Verhältnis, Hierarchie, Kommunikation, Strategie, Zusammenarbeit, alles, was die Organisation betrifft, wird optimiert. Und dann Verhaltensoptimierung, das heißt, wie verhält sich der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, gerade auch in dem Moment im Umgang mit Stress. So, und ich bin kein Organisationspsychologe, sondern Stresscoach und Psychologe und arbeite an der Stresskompetenz, individuell Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und aus dieser Haltung her kann ich ja auf die Organisation wirken und dann sozusagen Initiativen starten oder Themen, die mir wichtig sind, probieren, wo kriege ich Unterstützer, Unterstützerin her, um gewisse Themen zu optimieren, um gewisse Change-Prozesse in den Gang zu bringen. So, das ist, je größer das Unternehmen ist, desto langwieriger dauert das, aber es ist ja kein Grund, es nicht zu starten. So, ne? Manche Veränderungen dauern halt ein bisschen und irgendwann muss man mal damit gestartet haben. So, und dann kommen natürlich spannende Projekte raus. Wir haben jetzt einen großen DAX-Konzern, da haben wir das Training Stress dich richtig, 3 Tage einfach national komplett ausgerollt. Das heißt, es wird regelmäßig gegeben an diversesten Standorten und es war eine Initiative von einem Mitarbeiter, der mich reingeholt hat und dann haben wir uns Unterstützer, Unterstützerin geholt und da haben wir es ausgerollt. Bei demselben Konzern haben wir internationale Stressmentoren ausgebildet, das heißt internationale Trainer und Trainerinnen, die ich einfach geschult habe und zum Stressmentor ausgebildet habe. Und die geben jetzt in Dubai, Argentinien, Italien, Frankreich und Holland Stress-Dich-Richtig-Trainings. So, das ist aus einer Initiative von einem einzelnen Mitarbeiter entstanden. Ich will mal sozusagen die Power erklären, die dahinter steckt, wenn man eine Vision hat, wenn man ein Ziel hat und mal einfach probiert, was reinzubringen. Bei einem anderen großen, weltweit bekannten Beratungsunternehmen haben wir jetzt auch schon 100 Stressmentoren ausgebildet, die auf täglicher Basis einfach auch Trainings geben. So. Und es gibt auch andere Initiativen, wo Leute sich dann zusammengeschlossen haben und danach waren alle total dankbar, dass diese Initiative Thema X halt wirklich nach vorne gepusht hat. Ne? Und dafür werbe ich auch immer, diese Proaktivität, weil diese Balance von Themen, die ich verändern kann und Themen, die ich nicht verändern kann, ja davon lebt, dass ich mich eigentlich auf die Themen stürze, die ich verändern kann oder es zumindest mal probiere. Und wenn wir jetzt über Stress reden, dann hat das auch was sehr Entspannendes, weil mal angenommen, es klappt nicht, dann kann ich ja wenigstens sagen, ich habe es probiert. Und das hat ja was sehr Erleichterndes. Ja?
Voll. Und man sieht eigentlich, wie aus einer Initiative von einem Einzelnen ja, eine ganze Organisation im Endeffekt verändert werden kann zum Positiven, wenn es dann so viele Stressmentoren gibt und das so weitergegeben wird, weil dann kann sich eine Kultur auch verändern. Was ich in meinen Leadership-Trainings festgestellt habe, ist sehr oft das Thema Fremdbestimmung, etwas, was die Menschen total stresst, zumindest, dass sie das Gefühl haben, boah, wir sind so fremdbestimmt, ich kann eh nichts machen. Und wenn wir dann so 3 Stunden zum Thema Selbstführung arbeiten, gehen die dann raus und sagen, wow, ich bin total selbstbestimmt. Also das ist dann in der Wahrnehmung verändert sich was. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, wie sich auch diese innere Einstellung auswirkt, wenn man sich einfach fokussiert auf alles, wo kann ich nichts machen, was kann ich nicht kontrollieren und ich fühle mich so fremdbestimmt und ich shifte aber dann auch den Fokus?
Das ist ein Thema, was in unterschiedlichen Unternehmen sehr unterschiedlich sich darstellt. Es gibt wirklich Unternehmen, da würde ich unterschreiben, Alter, das ist die komplette Fremdbestimmung und das sind kaum Freiheitsgrade. Und dann gibt es Unternehmen, da ist eigentlich sehr viel Selbstbestimmung, Freiheit etc. pp. Das heißt, irgendwo zwischen 0 und 100 wird sich jeder einordnen können. Und in der Art und Weise, wie ich auf das Thema gucke, würde ich immer wieder in die Selbstbestimmung gehen, wie ich die Sachen bewerte. Es ist eben nur 10% der Reiz, aber 90% meine Reaktion auf diesen Reiz. Und egal, was da draußen fremdbestimmt passiert, habe ich immer noch die Power, meine Wahrnehmung und meine Bewertung zu verändern. Und das kann mir auch keiner nehmen, weil das findet ja in mir statt. Da kann jetzt keiner sagen, Juliana, du bewertest das bitte anders. Sondern ich muss ja auch keinem davon erzählen. Ja? Stressbewältigung lebt ja auch manchmal davon, dass ich es einfach für mich mache, um ein bisschen gelassener und mich leichter zu fühlen und irgendwie besser meinen Rhythmus zu finden. Und die anderen Leute merken nur, oh, Jakob hat mehr Energie und freut sich mehr und erzählt einen Witz mehr als davor. So, wie ich da hingekommen bin, dass ich ein paar Bewertungen, ein paar Entwertungen vielleicht rausgenommen habe und ein paar neue Perspektiven reingepackt habe, kann den anderen ja egal sein. So, und dieses Thema, also Reizreaktionsprinzip, ist unglaublich spannend, wenn man sich das klar macht. Es ist nicht der Fehler, der uns stresst, sondern unser Perfektionismus. Es ist nicht der Konflikt, der uns stresst, sondern unser Harmoniestreben. Es ist nicht Burger und Pommes, was uns stresst, sondern die Bewertung, dass es ein Scheißessen ist, was nicht meinen Zielen dient und ich mich dafür entwerte. Es ist auch nicht am Ende der Pickel auf der Nase, der uns stresst, sondern unser Schönheitsideal. So, wenn man sich das klar macht, handelt sich natürlich selbstverständlich um Glaubenssätze. Das heißt, Gedanken, die ich so oft gedacht habe, dass ich sie gar nicht mehr als Gedanken identifiziere, sondern als Regel über die Welt. Ich muss perfekt sein, ich muss stark sein, ich muss gesund sein, ich muss lieb sein, ich muss nett sein, ich muss erfolgreich sein. Und das haben wir natürlich irgendwo gelernt. Wir sind ja irgendwo aufgewachsen. Das heißt, wir haben uns umgeguckt, haben uns die Frage gestellt, wie funktioniert die Welt? Wie komme ich hier durch? Was sind die Prinzipien? Was sind die Glaubenssätze dahinter? Haben die manchmal, wahrscheinlich sehr oft, ungefiltert übernommen. Dann kommt irgendwann hoffentlich die Pubertät, wo man sich dagegen stellt und sagt, nö, sehe ich ganz anders. Ich probiere es mal so, wie ich das hier irgendwie denke. Dann können wir auch da sozusagen, danach bildet sich ja eigentlich so eine Art Identität aus, indem wir nach der Pubertät ja für uns sozusagen eigentlich unseren Lebensweg finden oder gefunden haben oder mehr verstanden haben, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse und was ist mir wichtig und wie will ich auf die Welt gucken. Und diese Macht, sich klar zu machen von der eigenen Bewertung, so wie ich auf das Leben gucke, ist deshalb so unglaublich kraftvoll, weil, wenn ich die Bewertung verändere, verändere ich mein Stresslevel. Hm. Das ist ja kein Zufall, das Stresslevel. Es ist ja nicht so, dass unser Stress, wenn wir uns Parasympathikus und Sympathikus angucken, sagt er nicht, Sympathikus, der mit Kampf und Flucht assoziierte, sagt er nicht, ah ja, ich würfel mal von 1 bis 6 und guck mal, was hier für ein Stresslevel rauskommt, sondern wie wird das Ganze hergestellt? Es gibt zwei Blickwinkel, die ich spannend finde. Stress ist immer wieder der Konflikt zwischen Realität und Erwartung. Mhm. Ja. So, das heißt, es gibt eine Realität, weiß nicht, die ist 5 von 10 und meine Erwartung ist 9 von 10. So, und jetzt will ich eigentlich mit Wichtigkeit und Bedeutung und Stress, will ich diese Lücke schließen. Das heißt, Stress will ja in die Umsetzung kommen. Stress will mir ja helfen, mein Ziel zu erreichen. Stress will mich ja nicht ärgern. Stress ist ja, ich habe ja kein Stresssystem, weil es so unglaublich viele Nachteile evolutionär hatte, sondern es war halt unglaublich wichtig, dass ich überlebe und meine Ziele erreiche und in gewissen Dingen einfach nach vorne pushe. Das heißt, Blickwinkel Nummer 1 ist, Stress ist die Lücke zwischen Realität und Erwartung. Und entweder ich kann die Realität verändern und damit der Erwartung gerecht werden. Wenn die Realität gerade nicht veränderbar ist, dann bleibt ja nur noch meine Erwartung übrig, die ich anpassen darf. So, wenn ich wirklich alles probiert habe, wenn ich wirklich vorangegangen bin und dann gesagt, das geht gerade nicht, ich muss die Erwartung anpassen. Weil die Erwartung ist sozusagen, wer positiver Stress ist, wenn ich die Realität wirklich damit, wenn ich da wirklich das Universum biegen kann auf allen Ebenen und meinen Stress nutze, um mein Leben wirklich nach vorne zu bringen und meine Ziele zu erreichen. Und wenn ich dann aber feststelle, meine Erwartung ist zu hoch, ich halte mich eher davon ab, meine Ziele zu erreichen. Das ist ja nach dem Magic Spot, also wenn mehr Stress nicht mehr Vorteile bringt für die Zielerreichung, dann darf ich mich um Stressabbau und Entspannung kümmern, weil das ja gut ist für mein Ziel. Es gibt ja immer diese Regel, mehr Stress, besser für mein Ziel erreichen, und irgendwann kippt es, also wir haben den Grenznutzen. Drei Bananen sind gesund, 100 halt nicht. Aber da kann die Banane nichts dafür. So. Und beim Wasser genau das Gleiche. Wir brauchen Wasser zum Überleben. Wahrscheinlich 2, 3 Liter, 3,5, bla bla bla. So, jeder individuell. Aber wir können im Wasser auch ertrinken. Ist Wasser deshalb immer tödlich? Nein, wir brauchen das sogar zum Überleben. So, und das genau dieselbe, der Blickwinkel ist bei Stress wichtig. Und dann der zweite Blickwinkel ist, wir haben einen Stressdreieck. Ich habe mich immer mal gefragt, was sind eigentlich die Sachen, die unser Nervensystem sich anguckt? Also wonach wird diese Bewertung vollzogen? Und das ist relativ einfach runtergebrochen: Situation, Erwartung und Ressourcen. Und Ressourcen sind unglaublich spannend. Ja, es gibt eine Situation, es gibt eine Erwartung und es gibt die Ressourcen. Und wenn ich ein Element im Stressdreieck verändere, verändert sich mein Stresslevel. Kennen wir alle. Situation bleibt gleich, Herausforderung, irgendwas steht an, Prüfungssituation, beruflich muss ich leisten. Die Erwartung ist, es muss perfekt werden. So, jetzt fühle ich mich super müde und ausgelaugt. Meine Ressourcen sind am Boden. Ja, dann wird mich das maximal stressen, weil mein Stresssystem sagt, fuck, Alter, wir haben eine heftige Prüfungssituation, die Ziele sind mega hoch, aber meine Ressourcen sind mega niedrig. So, jetzt gehe ich vielleicht ins Bett, habe eine ultra erholsame Nacht, wache auf, meine Ressourcen sind aufgetankt, mein Stresslevel wird sich reduzieren, weil mein System wieder abcheckt, Situation hat sich nicht verändert, Prüfung bleibt gleich, Erwartung bleibt gleich, aber Ressourcen sind hochgegangen. Und damit ist mein Stresslevel runtergegangen. Und da können wir sozusagen dran drehen an den Themen. Und deshalb ist es auch so wichtig, nicht gegen seinen eigenen Stress zu kämpfen, weil der von der ehrlichen Intention will der uns helfen. Der will uns nicht ärgern.
Super cooler Blickwinkel. Vor allem nimmt das einen schon wieder den Druck, wenn ich es so betrachte. Wir haben jetzt auch viel über die Themen gesprochen, die wir jetzt grundsätzlich als Privatpersonen haben oder die Führungskräfte, Mitarbeiter haben. Was glaubst du, aus deiner Erfahrung wünschen sich Unternehmen wirklich, wenn sie dich buchen? Also was wünschen sich deine Auftraggeber, wenn sie dich buchen? Welchen Effekt soll es haben? Was ist die Hidden Agenda sozusagen, der Wunsch hinter dem Wunsch?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Hidden Agenda gibt. Also ich frage ja in einer Bedarfsanalyse, also klassische Wunderfrage, mal angenommen, die Keynote wird perfekt, woran würdet ihr das erkennen? So. Und da ist es immer ein Mix aus Begeisterung entfachen für das Thema Stressbewältigung, es überhaupt aufs Radar holen, also Bewusstsein schaffen, ist aber auch attraktiv auf dem Schirm haben, ne? Und ist sozusagen aus dieser Eso-Spiri-Gesundheitsfanatiker-Bubble rausholen, ne? Wo es für manche Leute einfach nicht greifbar ist oder sehr uncool ist, sagen wir es mal so, oder auch so ein bisschen verlacht wird, ne? Ja, jetzt kommt die hier wieder mit ihren Klangschalen und zeigt uns mal, wie Entspannung funktioniert. Ja, toll, Alter, wir haben hier Quartalszahlen zu erreichen. Da bringen mir die Klangschale nicht viel. Klangschalen sind wahrscheinlich auch super, ja. Das ist nicht mein Thema. Genau, das heißt, es geht um Attraktivität, es geht um Begeisterung, es geht um ein Starten von einem individuellen Prozess, wirklich mitgeben, was sind die Hebel, was kann ich sozusagen eigentlich direkt nach dem Workshop, nach dem Vortrag, nach dem Programm umsetzen. Es geht um Lust auf den Prozess und dann natürlich wieder bei der Abzweigung langfristig weniger stressbedingte Fehlzeiten. Bessere Leistung.
Yes. Und wo ist dieser Moment oder kannst du das ein bisschen festmachen, wo du dann merkst, hey, jetzt passiert was im Raum? Bei einer Keynote zum Beispiel, weil du bringst dieses Bewusstsein, aber irgendwann spürst du wahrscheinlich, jetzt passiert was im Raum. Kannst du das an irgendwas festmachen? Erkennst du das?
Das Erste, was passiert im Raum, ist Menschlichkeit und dadurch Verbindung. So, weil ich relativ offen über Depressionen rede. Und ich ein Mann bin, der aus dem Leistungssport kommt. Ich bin 1,85 87 groß und wirke nach außen, ich würde mal sagen, schon stark. Wenn ich einen Raum betrete, dann kommt da eine gewisse Stärke mit. So. Und in dem Moment mache ich aber auf und erzähle über Scham, Schuld, Krankheit. Ich hatte auch mal eine Phase im Leben, wo ich 20 Kilo Übergewicht hatte. Und über mentale und psychische Gesundheit und Krankheit. So, damit mache ich den ersten Raum auf, weil Stressbewältigung auch viel mit Menschlichkeit zu tun hat. Die eigene Menschlichkeit zu akzeptieren und sich über die Menschlichkeit und Verletzlichkeit miteinander zu verbinden in der Gruppe. So, und das nächste, was dann passiert ist, immer wieder Metaphern und Beispiele und Blickwinkel zu geben, dass man Stressbewältigung lernen kann. Dann ein Warum zu schaffen. Ne? Warum ergibt das Sinn? Weil es kostet Zeit und Energie und Aufmerksamkeit. Ne? Ich will gar nicht sagen, das ist jetzt so easy peasy, weiß ich nicht, mach mal das und das und dann so. Für manche, ne, da wartet eigentlich das Wachstum nur drauf, aus dem Hut gezaubert zu werden. Manchmal ist es wirklich relativ schnell und gibt es Durchbrüche dann so, wow. Aber manchmal darf man auch ein bisschen geduldig sein so und wirklich den Prozess 1 ist größer als 0 zu starten und sich auch die Frage zu stellen, okay, ich nehme mir jetzt mal, weiß ich nicht, einen Monat Zeit oder 2 Monate Zeit. Was ist das eigentlich im Vergleich zu den Jahren, die ich davon profitiere? Mhm. So. Und dieser Moment ist auch, wenn man das individuelle Warum findet und sich auch darüber im Raum unterhält, warum lohnt sich das? Was habe ich für Vorteile davon, wenn ich besser und gesünder mit Stress umgehe? Dann machen das manche für sich selber, für ein Privatleben, manche machen das für beruflichen Erfolg, manche machen das für ihre Kinder, manche machen das für ihre Gesundheit, manche machen das für ihre Beziehung, manche machen das, damit sie mehr Energie haben, ihre Eltern zu pflegen. Manche machen das für ihr Hobby. Manche machen das einfach global für Lebensqualität. So, und wenn man sein individuelles Warum gefunden hat, dann öffnet sich das nächste Feld. Und dann probiere ich es immer wieder so darzustellen, dass es einen spielerischen Ansatz hat. So, dass man eigentlich mit dem Thema nicht scheitern kann, weil es wird, wenn ich den Prozess starte, habe ich eigentlich nicht viel zu verlieren. So. Und dieses Spielerische und dieses Lockere probiere ich rüberzubringen. Also ich probiere dem Thema die Schwere zu nehmen, weil Stress kommt, ne, mit ganz individuellen Erfahrungen, mit ganz individuellen Frames und Perspektiven und Assoziationen. Und manchmal ist echt eine krasse Schwere dahinter. Oder teilweise auch Krankheiten, die sozusagen sehr schwer sind. Und das letzte Thema ist auch das konkrete Aufzeigen von Sachen, von Sofortstrategien, wie ich im Alltag machen kann.
Sehr cool. Ich habe jetzt noch eine allgemeine Frage und 2 ganz kurze. Und zwar, du hast es auch schon erwähnt, dass du ja auch Stressmentoren ausbildest. Du machst das in Firmen, du hast das für Firmen gemacht. Aber grundsätzlich kann man auch bei dir sich zum Stresscoach, Stressmentor ausbilden lassen. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Mhm.
Genau, die Vision von der Drachenberg-Akademie ist gesunde Stressbewältigung für alle. Und ich habe irgendwann gecheckt, okay, ich kann mit vielen Leuten arbeiten, aber wenn ich richtig Impact haben will und dieser Vision gesunde Stressbewältigung für alle dienen will, dann darf ich Multiplikatoren ausbilden. So, und da war ich schon so weit, dass ich die Drachenberg-Methode entwickelt hatte und wirklich auch was weiterzugeben hatte und auch Erfahrung und Wissen. Und Stressmentoren, Mentorinnen sind Leute, die lernen, Vorträge und Workshops und Seminare und Webinare zu halten. Und Stresscoaches sind, wie der Name schon sagt, Coaches, die sozusagen im Stressbereich arbeiten, 1:1. So, die Stresscoach-Ausbildung, die nächste, startet jetzt im September und ist komplett digital. Das heißt, geht 6 Monate, ist sogar staatlich zertifiziert über die ZFU, das ist die zentrale Stelle für Fernunterricht. So, das heißt, das ist zumindest mir wichtig, weil teilweise ist der ganze Markt ja auch wilder Westen. Das heißt, staatliche Zertifizierung und wir haben jetzt schon 600 Stresscoaches ausgebildet und im September startet die 13. Runde. So. Genau, und wer mehr Infos haben will, kann sich einfach melden oder auf drachenberg.de gehen, findet da auch die Reiter.
Wir haben natürlich den Link in den Shownotes, da könnt ihr euch erkundigen. Ja, sehr cool. Die letzten 2 Fragen. Jakob, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Mmh. Boah, der beste Rat, den ich je bekommen habe. Boah, das ist gar nicht so einfach. Aber ich komme gleich auf was, bin kurz davor. Ich glaube, ich würde es wirklich auf dieses, auf das Thema Selbstständigkeit und mit dem Thema Stresscoaching und gesunde Stressbildung rausgehen. Und da war der Rat oder der Satz: Leben nach dem Hohlprinzip. Das heißt, sieh es so, wie du in ein Restaurant gehst. Da bestellst du ja auch dein Essen. Da sagst du ja nicht: Kellner, keine Ahnung, bringen Sie mir einfach das, was weg muss. Oder das mit der höchsten Marge. Oder das, was Ihnen schmeckt. Sondern wir gucken auf die Karte und bestellen dann Sachen. Und im besten Fall kommen die sogar. Und das heißt, Leben nach dem Hohlprinzip hat mich in dem Moment beeindruckt, mir wirklich zu erlauben, mich zu fragen, was will ich haben im Leben? Was will ich fühlen? Was will ich privat und beruflich? Und dann dafür loszugehen. Klappt das immer? Auf keinen Fall. Bin ich manchmal enttäuscht, weil ich Rückschritte erlebe? Auf alle Fälle. Aber dieses Mindset, Leben nach dem Hohlprinzip, bringt eine gewisse Selbstverantwortung mit sich, die sich manchmal drehen kann in Schuld. Definitiv. Das kommt sozusagen. Das Schöne an Passivität ist ja, dass ich nicht für die Ergebnisse verantwortlich bin.
Ja, genau.
So. Und Leben nach dem Hohlprinzip ist diese Ausrichtung, okay, was will ich? Und vor allen Dingen, was kann ich aktuell gestalten? Was ist mein Machtbereich? Und der Machtbereich ist manchmal kleiner und manchmal größer.
Mhm. Ja, aber wenn ich nach dem Hohlprinzip lebe, dann öffnet sich ja auch eine Möglichkeit für mich. Ich hole es mir, weil es wird nicht, wie du sagst, der Kellner vorbeibringen oder der Ritter am weißen Pferd. Das heißt, wir dürfen selber losgehen dafür. Mhm. Okay, letzte Frage. Was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Oh, der schlechteste Rat? Du stellst aber auch gute Fragen. Ja, hat auch was mit Selbstständigkeit zu tun. Ein Arzt hat mir mal von Selbstständigkeit abgeraten und hat mir empfohlen, auch total frech eigentlich, Beamter zu werden. Also übelst despektierlich erstmal für alle Beamten. Ich kenne genug Beamte, die haben eine Menge Stress. So. Und der Arzt meinte: Herr Dahmer, machen Sie ganz ruhig, ganz entspannt, überhaupt keinen Stress, keine Erwartungen, kein Performance-Druck, suchen Sie sich was ganz, ganz Ruhiges, wo Sie eigentlich repetitive Tätigkeiten machen. Und das war der ärztliche Rat.
Okay, und da sind wir wirklich froh, dass du auf den nicht gehört hast, weil sonst gäbe es diesen Impact nicht im gesamten deutschsprachigen Raum. Vielen, vielen Dank, lieber Jakob, für dieses tolle Gespräch. Ich habe mir während dem Gespräch selber gedacht, diesen Podcast werde ich mir nicht nur einmal anhören, sondern ich glaube, den muss ich selber mehrfach hören, weil so viel dabei war. Vielen Dank, wir haben alles in den Shownotes verlinkt, dein Buch, deine Ausbildung, deine Website, deine Kanäle. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und vor allen Dingen das tolle Gespräch und auch die tollen Fragen. Also gerade die letzten beiden. Ja, eigentlich Klassiker, aber ich habe sie lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Es ist immer so spannend, was dann hochkommt, weil es muss ja auch, kann ja auch spontan irgendein Impuls sein, der vielleicht denkst du dir übermorgen wieder was anderes darüber, aber es ist immer so spannend, was kommt. Einfach, ja, spontan. Ja. Danke, Jakob, und alles Liebe für dich, deine Familie, dein Business und viel Erfolg weiterhin.
Dir auch. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat, und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.